Obwohl Carla bemüht war, vorurteilsfrei zu bleiben, war sie überrascht, als sie den Patienten zum ersten Mal sah. Hatte sie vielleicht insgeheim doch ein Monster erwartet? Ein schmaler, feingliedriger Mann saß ihr in seinem Bett gegenüber. Er war attraktiv. Seine dunklen Augen blickten sie unverwandt an, doch sie konnte nichts darin lesen, außer Resignation. Seine Hände lagen auf der Bettdecke, seine Finger waren lang und schmal, wie die eines Pianisten. Um eines seiner Handgelenke trug er ein silbernes Kettchen, an dem ein kleiner Anhänger baumelte. Als sie ihn begrüßte und sich vorstellte, versuchte sie vor allem, den Blickkontakt zu halten. »Man denkt hier, dass ich Sie zum Sprechen bewegen kann«, sagte sie leise und lächelte verhalten. »Aber ich bin mir da nicht so sicher. Denn Sie werden sicher gute Gründe für Ihr Schweigen haben. Vielleicht haben Sie Angst, dass man Ihnen nicht richtig zuhört und die falschen Schlüsse zieht. Oder dass man längst eine Meinung über Sie hat und es sowieso nicht mehr zählt, was Sie zu sagen haben.« Carla konnte sehen, wie sich der Gesichtsausdruck des Patienten veränderte. Die Resignation in seinem Blick wich einer konzentrierten Anspannung. Sie hielt kurz inne und fuhr dann fort zu sprechen. »Meine Arbeit hier besteht nicht darin, ein Urteil über Sie zu fällen oder gar mich der Meinung anderer Leute über Sie anzuschließen. Ich bin hier, weil es Ihnen nicht gut geht. Körperlich sind Sie auf dem Weg der Besserung, aber es ist offensichtlich, dass Sie seelisch leiden. Denn niemand, der sich wohlfühlt, schweigt so lange Zeit. Sie haben großen Kummer, den Sie tief in sich verschließen. Das wird Sie noch kränker machen. Alle Welt rätselt derzeit darüber, ob Sie ein Mörder sind oder nicht, ob Sie versucht haben, sich auch selbst das Leben zu nehmen. Aber all das interessiert mich im Moment überhaupt nicht. Ich möchte wissen, warum Sie so leiden und wie Sie es überhaupt aushalten können, in diesem furchtbar sterilen Raum zu sitzen, ohne mit irgendjemandem zu sprechen, weit weg von Ihrer Heimat. Sie müssen sich unsagbar einsam fühlen.« Carla sah, dass die Augen des Patienten feucht wurden. Er drehte die Augäpfel nach oben und blinzelte, um den Tränenfluss zu stoppen. Doch die Tränen gewannen die Oberhand und rannen ihm die Wangen hinab, tropften auf seine Hand und die Bettdecke. Carla reichte ihm ein Taschentuch. »Ich möchte Ihren Kummer nicht noch größer machen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir zusammen einen Weg aus Ihrer Angst und Ihrer Einsamkeit finden können. Aber nur, wenn Sie bereit dazu sind.« Carla blieb noch einen Moment bei dem Patienten sitzen, ohne zu sprechen. Dann nickte sie ihm aufmunternd zu und verabschiedete sich kurz. Bano war wieder allein. Er saß aufrecht im Bett und dachte über die Worte seiner neuen Therapeutin nach. Sie müssen sich unendlich einsam fühlen. Er fühlte tatsächlich einen großen Kummer und einen unsäglichen Schmerz, die tief in seinem Innersten festzustecken schienen. Zunächst entwich seiner Kehle nur ein leises Schluchzen. Doch dieses Schluchzen steigerte sich zu einem Weinkrampf, der ihn minutenlang schüttelte. Danach fühlte er sich erschöpft, aber irgendwie auch erleichtert. Er wischte sich mit dem Handrücken über sein tränennasses Gesicht, stand auf und stellte sich ans Fenster. Karen. Er hatte sie die ganze Zeit über vor seinem geistigen Auge. Karen war seine erste große Liebe gewesen. Es hatte bei ihm gefunkt, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Sie starrte vor Schmutz. Unter ihren Fingernägeln hatte sich Erde aus der Gruft angesammelt. Fast schwarz waren beide Hände von der Grabungsarbeit. Der einst weiße Schutzanzug, den sie wie alle anderen trug, war völlig verschmutzt. Als er sie zum ersten Mal sah, kniete sie in der Gruft auf dem Boden und legte behutsam einen Fund frei. Einen kleinen Löwenkopf aus baltischem Bernstein. Sie blickte stirnrunzelnd auf, weil Bano im Scheinwerferlicht einer der zahlreichen Bodenleuchten stand und ein Schatten auf die Skulptur fiel. »Achrutsch mir ne Schams«, bat sie ihn mit leicht genervter Stimme. »Geh mir aus der Sonne.« Rasch trat er einen Schritt zur Seite. Entschuldigung, du kannst aber Deutsch mit mir sprechen, setzte er hinzu. Beide trugen Atemschutzmasken, trotzdem konnte er sehen, dass sie lächelte. Bereits in diesem Moment war es um ihn geschehen. »Bist du der Spitzel von der antiken Direktion?«, wollte sie forsch wissen. »Sagt man das?«, fragte er verblüfft. Er war tatsächlich vom Damascus Department of Antiquities zur Grabung nach Mischriffe beordert worden, um zu sehen, wie die Arbeit vor Ort voranging und um regelmäßige Berichte zu schreiben. Doch er war nicht hier, um herumzuschnüffeln, obwohl das im Grunde genommen sein Auftrag war. Wie benahmen sich die Teilnehmer der Kampagne? Gab es Israel-freundliche und Assad-feindliche Äußerungen? Solche Personen hätten sofort des Landes verwiesen werden können. Doch die Teammitglieder wussten das genau und hielten sich bedeckt. Fragte sie beispielsweise jemand beim Einkaufen im Ort nach ihrer Meinung zum syrischen Präsidenten, hielten sie die Daumen nach oben, grinsten breit und rissen die Augen übertrieben weit auf. Hua al-Afdal. Er ist der Beste. Doch Bano wäre der Letzte, der jemanden verpfeifen würde, der schlecht über Assad sprach. Syrien war überflutet mit Porträts des Präsidenten. Sie hingen in Geschäften, Hotels, Schulen, waren plakativ auf Verkehrsinseln angebracht und bei den Taxifahrern baumelten sie als kleine Anhänger an den Rückspiegeln. Besonders lächerlich fand Bano ein Bild von Assad, das den Wartebereich des Flughafens in Damaskus zierte. Es war ein überdimensioniertes Konterfei des Präsidenten, das in einem wuchtigen goldenen Rahmen steckte. Auf dem Bild trug Assad eine Sonnenbrille und man musste den Kopf schräg halten, um den Präsidenten gebührend zu bewundern. Denn das Bild hing völlig schief an der Wand. Kleine Pannen gab es bei jeder Grabungskampagne. Ein Fund, auf den aus Versehen jemand getreten war, eine Meinungsverschiedenheit, Murren, weil es zu oft Auberginenauflauf zu Mittag gab, ein kleines Besäufnis nach Feierabend. Er hatte nicht vor, das an die große Glocke zu hängen, solange sich nichts Gravierendes ereignete.